herzlich willkommen bei Signals for Life hier im neuen Jahr. Ganz aufregend irgendwie, weil wir einen neuen Schwerpunkt setzen. Und manche mögen sich jetzt wahrscheinlich fragen, den gab es doch erst letztes Jahr mit dem Thema Startup. Aber wie da schon angekündigt, haben wir quasi ein Jahr mal einen Ausflug gemacht in das Thema Ausgründungen und gesehen, wie unfassbar vielfältig das sein kann. Und in diesem Jahr haben wir beschlossen, uns noch mehr und noch intensiver mit dem Thema Nachwuchs zu beschäftigen. Das heißt, heute habe ich hier drei ExpertInnen zu Gast, die mir quasi berichten werden aus ihrer eigenen Arbeit. Was gibt es denn überhaupt schon an Strukturen? Was machen unterschiedliche Leute im Bereich Nachwuchsförderung, Nachwuchsansprache? Was gibt es vielleicht auch für Herausforderungen, die wir benennen können? Stimmt es wirklich, dass Zahlen rückläufig sind, wenn es um Studiengänge geht oder eigentlich gar nicht? Das werden wir heute alles mal ein wenig eruieren. Und um euch ein bisschen in das Jahr mitzunehmen, in unsere Planung, wird es so weitergehen, dass wir in Zukunft tatsächlich diese Zielgruppe, über die wir jetzt die letzten 3 Jahre uns ganz viele Gedanken gemacht haben, aktiv hier im Podcast quasi zu Gast haben, weil wir beschlossen haben, vielleicht ist all das Rätselraten, was junge Leute interessant finden, zwar super sinnvoll, aber insofern noch mehr inspirierend für uns und noch aufschlussreicher, wenn wir sie einfach direkt fragen und direkt mit einbeziehen und ihnen einfach selbst die Möglichkeit geben, hier eine Stimme zu bekommen, um uns zu erzählen, was sie eigentlich interessiert, beziehungsweise was sie vielleicht auch problematisch finden oder was sie uns wiederum als Inspiration mitgeben können, damit wir davon lernen können, um den jungen ZuhörerInnen hier in Zukunft genau das zu bieten, was sie sich auch wünschen. So viel dazu. Das bedeutet, in den nächsten 2 Doppelfolgen, also nach diesen beiden hier, werden wir das erste Mal SchülerInnen zu Gast haben und wir werden Bachelor- und Masterstudierende hier auch noch hören und tatsächlich auch noch Leute aus der Promotion, um auch so ein bisschen die unterschiedlichen Schritte des Nachwuchs mal abzudecken. Und ich glaube, eine mini kleine Änderung muss ich noch mitteilen, nachdem wir ja eigentlich jeden Monat veröffentlicht haben und somit alle 14 Tage eine Folge kam und vielleicht mal eine Sommer- und eine Winterpause da war, haben wir in diesem Jahr gesagt, um uns noch besser mit genau diesen Themen zu beschäftigen, halbieren wir mal die Veröffentlichung. Also, manche mögen jetzt vielleicht sagen, oh, ist das schade, ich habe mich immer so gefreut. Andere denken sich vielleicht, puh, Gott sei Dank, jetzt schaffe ich es endlich wirklich alles zu hören. Im Idealfall hören wir uns dann auch ganz, ganz bald wieder alle 14 Tage. Aber in diesem Jahr wird es so sein, dass ihr jetzt im März uns quasi lauscht und dann im April es eine Pause gibt und im Mai es wieder weitergeht und so weiter und so fort. Also alle 2 Monate gibt es 2 Doppelfolgen. Und ich freue mich dann ganz doll, von euch zu hören und das Feedback zu sammeln und bin gespannt, wie euch diese neue Ausrichtung gefällt. So, jetzt habe ich eigentlich lange genug gequatscht. Ich freue mich total, dass ich hier 3 ExpertInnen zu Gast habe, die sich jetzt schon über mehrere Jahre mit dem Thema Nachwuchs beschäftigen und selbst Strukturen geschaffen haben und sehr engagiert da sind. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Und ich würde vorschlagen, dass ihr euch einfach mal selbst vorstellt. Morlin, vielleicht fangen wir mit dir an. Hallo.
Hallo. Ja, mein Name ist Morlin Schmidt. Ich bin aktuell an der Universität Heidelberg und promoviere dort. Und davor habe ich ganz viele Jahre in Erlangen Medizintechnik studiert und bin da damals in meinem allerersten Semester in den Kontakt mit dem VDE und der DGBMT gekommen. Habe mich da sehr schnell sehr aktiv eingebracht, sei es jetzt regional in der Hochschulgruppe oder dann überregional. Und ja, ich glaube, da werden wir heute ein bisschen drüber reden, wie man sich einbringen kann.
Absolut. Ich finde das ja ohnehin immer sehr, sehr spannend, wenn Menschen in ihrem Studium oder eben auch während ihrer Promotion, die einfach super zeitintensiv ja auch ist, trotzdem beschließen, darüber hinaus sich Zeit zu nehmen und Engagement zu zeigen. Von daher bin ich gespannt, was so deine Motivation dafür war und wie du das überhaupt so gemanagt hast. Ich stelle mir das nicht immer leicht vor. Aber Carsten, vielleicht magst du erstmal erzählen, wer du denn bist. Hallo.
Ja, hallo. Mein Name ist Carsten Seidel. Ich bin in meinem hauptberuflichen Leben an dem Fraunhofer IMS tätig. Das ist das Institut für mikroelektronische Schaltungen und Systeme und entwickle da in dem Geschäftsbereich Health medizinische Sensorik für verschiedenste Anwendungen. Parallel habe ich die Professur für Mikro- und Nanosysteme für die Medizintechnik. Ja, und gegenwärtig bin ich der Vorsitzende des Vorstandes der DGBMT. Freue mich deswegen also auch hier in dieser Folge dabei zu sein und habe aber auch in den vergangenen Jahren einige Nachwuchsformate entwickelt, selber mal eine Hochschulgruppe gegründet. Und ich denke, da werden wir uns heute unterhalten können.
Definitiv. Zuletzt sitzt hier dann noch Katrin. Hallo Katrin. Vielleicht magst auch du einmal erzählen, wer du bist.
Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Katrin Skerl. Ich bin hauptberuflich Professorin an der Hochschule Furtwangen und habe dort die Professur inne für Sensortechnik. Ich habe selber ebenfalls mit dem VDE schon im ersten Semester Kontakt bekommen. Und damals habe ich in Ulm studiert, dort direkt in die Hochschulgruppe mit reingekommen. Es war für die Hochschulgruppe Ulm vielleicht nicht ganz so gut, denn ich habe gemerkt, dass ich mein Studium wechseln möchte, weil ich in einer Exkursion mit dabei war zwischen Ulm und Erlangen und bin dann nach Erlangen in der Tat gewechselt und war dann auch dort in der Hochschulgruppe der ETG Kurzschluss aktiv und habe mich in meinem Studium ebenfalls auf Medizintechnik spezialisiert und ja, bin da also ganz gespannt.
Jetzt habe ich ja schon angeteasert, dass es quasi in diesem ganzen Jahr um das Thema Nachwuchs gehen soll. Und vermutlich scheint es für viele so offensichtlich wie nur irgendwas, warum man sich mit dem Thema Nachwuchs beschäftigen soll. Aber vielleicht, Carsten, magst du uns nochmal erzählen, was denn überhaupt so wichtig ist, sich mit Nachwuchs auseinanderzusetzen, mit Nachwuchsförderung, mit Nachwuchsansprache. Denn ich glaube, gerade unsere jungen ZuhörerInnen denken jetzt vielleicht, um Himmels Willen, warum machen die sich überhaupt so viele Gedanken um uns? Wir machen schon irgendwie unser Ding und wir gehen schon irgendwie unseren Weg. Warum beschäftigt euch diese Thematik denn überhaupt?
Ja, ich denke, es kommt von zwei Seiten. Einerseits wollen wir natürlich Nachwuchs allein für unsere Fachgesellschaft auch gewinnen, um neue Themen anzustoßen, auch ja, eine Weiterentwicklung zu bieten und frische Impulse zu setzen, auch die Angebote darzustellen. Ja, andererseits ist natürlich auch wichtig, Nachwuchs zu gewinnen in unserem Fachbereich, sowohl für die akademischen Bereiche, aber auch für die Industrie. Und ja, also so ist das ein Wechselspiel, es ist eine Inspiration für uns selbst, immer wieder ein Hinterfragen, neue Themen reinzubringen, aber andererseits natürlich auch der Anspruch von uns, Nachwuchs weiterzuentwickeln und auch das Themenfeld da zu bereichern.
Mhm. Molin, vielleicht magst du einmal von dir berichten? Wir haben ja gesagt, in der ersten Folge soll es ganz viel darum gehen, was gibt es überhaupt, welche Strukturen sind da, welche Angebote gibt es vielleicht auch häufig? In der Vorbereitung auf die Folge dachte ich auch, wie oft höre ich, es gibt doch schon so viel. Und ganz viele sagen dann aber, ja, aber ich habe davon noch nie gehört. Wo steht das denn? Wo finde ich das denn? Von daher wollen wir ja hier heute etwas aufklären, was gibt es theoretisch schon? Und ich würde aber gleich bei dir auch gerne nochmal erfahren, was war so dein Schritt? Also an welcher Stelle wusstest du, ich möchte einfach ein bisschen mehr machen. Ich möchte gerne etwas schaffen oder mich quasi engagieren, mich mit Nachwuchs, mit Potenziellen auseinandersetzen. Was war so deine Inspiration dafür?
Ja, also ich kann ja mal direkt damit anfangen, was die Inspiration war. Ich glaube, das ist was Intrinsisches. Zum einen auch, weil ich als Studierende damals sehr schnell sehr viel mitmachen konnte, weil andere Menschen was organisiert haben. Also das Angebot wurde geschaffen von anderen und ich fand das faszinierend. Ich habe da gerne dran teilgenommen und dann wächst man da so hinein und möchte natürlich auch seine Ideen umsetzen. So hat es mit mir damals gestartet und es zieht sich tatsächlich bis heute auch so ein bisschen durch. Meine Interessensfelder haben sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Ich wurde immer mehr von allgemeiner Organisation zu dieser rein medizintechnischen, weil es einfach auch mich am besten widerspiegelt und weil es mir am meisten Spaß macht. Es macht natürlich am meisten Spaß, eine Veranstaltung zu entwickeln, ja, die es sonst nicht gäbe oder die man auch einfach gerne besuchen würde. Dann kann man sie auch selbst organisieren, wenn sie nicht da ist. Und ja, eine von diesen Veranstaltungen ist zum Beispiel das Junge Forum BMT. Aha. Das ist eine Veranstaltung, die Carsten ursprünglich ins Leben gerufen hat. Vor vielen, vielen Jahren. Ich vermute, damals gab es einfach kein Alternativprogramm in dieser Richtung. Es gab es nicht. Und bis heute profitieren wir davon, dass da Carsten damals das initiiert hat. Und das natürlich jetzt über einige Generationen sich weiterentwickelt hat, sich auch neue Formate etabliert haben, das Format auch mitgegangen ist mit der Zeit natürlich. Es ist jedes Jahr so, wir können nicht jedes Jahr das gleiche Programm fahren. Das ist für, also sowohl für die Teilnehmenden als auch für uns im Organisationsteam auch dann nicht mehr spaßig und schön, wenn man das jedes Jahr gleich aufzieht. Deswegen sind wir da immer ein bisschen dabei, neue Ideen auch zu haben, zu machen. Und auch gerade durch die Corona-Zeit zum Beispiel hat sich da auch viel getan, dass wir da auf online umsteigen mussten und ein bisschen was Neues entwickeln durften oder mussten.
Würdest du dann sagen, es war mehr oder weniger Glück bei dir? Also du hattest quasi tolle, inspirierende Strukturen vor Ort und das hat dazu geführt, dass du selber dich angestoßen gefühlt hast, mehr, ja, wie sagt man, als normal in der eigenen Forschung, im Studium, in der Promotion überhaupt sozusagen?
Ja, also auf jeden Fall hatte ich in Erlangen das große Glück, die Hochschulgruppe ETG da zu haben, wie die Katrin auch gerade schon angeteasert hatte. Das ist eine der größten Hochschulgruppen, die es in Deutschland gibt, auch eine der längst aktiv, also der lang aktiven. Da wurde ich einfach durch ein attraktives Angebot mit ins Boot geholt.
Aha.
Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, wenn man schon eine Gemeinschaft hat, in der das Planen Spaß macht. Aber selbstverständlich, wenn es jetzt keine Hochschulgruppe gäbe, dann würde sich, glaube ich, auch so eine kritische Masse an Leuten zusammenfinden, die einfach Lust haben, mal was anderes zu tun, was in der Uni sonst nicht angeboten wird. Und es muss nicht immer eine VDE-Hochschulgruppe sein. Je nach Uni-Standort gibt es ganz viele verschiedene Arten von Strukturen, die auch Programm bieten.
Mhm.
Also ich glaube, auch jede Hochschulgruppe funktioniert anders, weil sie historisch in ein anderes Konstrukt hineingewachsen ist.
Ja.
Manche Formate doppelt anbieten macht keinen Sinn, nur weil man das Gleiche machen will. Man muss sich da so schön ergänzen und man ist ja auch nie Konkurrenz, finde ich, in der Hochschule. Man bietet einfach immer schönes Programm nebeneinander her an und kann im besten Fall miteinander arbeiten, zusammenarbeiten oder ja, ergänzendes Programm schaffen.
Mhm. Das ist ein schöner Ansatz, finde ich. Also ich kenne das recht häufig aus der Forschung, dass man zwar versucht, gerade durch interdisziplinäres Zusammenkommen da so ein bisschen wegzukommen, aber im größeren Ganzen dann doch irgendwo eine Forschungskonkurrenz da ist. Aber jetzt hast du das Junge Forum erwähnt und du hast es so ein bisschen angeteasert, was so in etwa deine Aufgaben waren. So richtig, Carsten, kannst du uns wahrscheinlich erzählen, was ist denn das Junge Forum überhaupt? Und wie kamst du auf die Idee? Warst du ganz alleine oder wart ihr damals auch quasi eine Gruppe von Leuten, die sich dachten, oh, sowas wäre total cool?
Genau, was ist das Junge Forum? Das Junge Forum ist eine Möglichkeit, Nachwuchs der Biomedizintechnik, also Studierende, aber auch Doktoranden zusammenzuführen und ja, ein attraktives Programm zu erleben, aber sich auch auszutauschen. Und das war ursprünglich vorgelagert zu der Tagung der Biomedizintechnik. Ja, die Idee war, ja, es kommen auch junge, man möchte junge Leute auf die Tagung locken, aber sie sind dann doch auch verloren auf der Tagung. Ja, sie kennen sich nicht, kennen nicht die etablierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ja, da eine Möglichkeit des Austausches vorab zu bringen, aber auch ein Programm zu bieten, was vielleicht noch zugeschnitten ist für den Nachwuchs. Das war so die Grundidee. Und tatsächlich, die kam in dem Austausch eines Fachausschusses Aus- und Weiterbildung. Da wurde ich, denke ich, wenn ich so zurückblicke, ein bisschen hingestoßen, das angeregt, die Idee. Und dann sucht man sich Mitstreiterinnen, Mitstreiter. Das war damals 2010 in Rostock. Da habe ich noch sehr plastisch vor Augen, wo dann einfach auch wir geschaut haben, vor Ort gibt es da Mitstreiter. Also andere Studierende, Doktoranden, aber auch die Tagungsorganisation damals. Frau Professor Sternberg war dann dabei, hat gesagt, ich unterstütze das. Und ja, so kam der Initialfunken. Ja. Und was ist das Junge Forum? Wir haben also, Morlin hat es angesprochen, Exkursionen durchgeführt, also speziell Firmenbesuch vor Ort, die in dem Bereich Medizintechnik tätig sind oder auch zugeschnittene spezielle Soft-Skill-Seminare, Lebenswege, Karrierewege erlebt. Ja, da einfach ja, zu schauen, was sind denn überhaupt die Möglichkeiten in der Medizintechnik, wo kann ich dann später auch arbeiten, bis hin, dass wir über die Jahre dann auch Hands-on-Kurse durchgeführt haben. Wir haben Perfusionen selber durchgeführt in Dresden. Und ja, meist wird das abgerundet dann natürlich durch ein lockeres Get-Together, dass man dann noch bei einem Bier und was zu essen zusammenkommt. Das war so die Initialzündung von diesem Programm, einfach junge Leute zusammenzubringen. Man kennt sich dann schon und auf der Tagung selber ist das immer dann freudig. Ach, ich kenne ja wenigstens schon mal jemanden, ja, und bin dann nicht so verloren auf der Tagung. Und das hat sich eigentlich dieses Konzept bewahrheitet, wohl wissend, dass das natürlich sich dann über die Jahre noch weiterentwickelt hat oder auch neue Themen dazu gekommen sind. Das ist so die Idee.
Ja, also einfach die Barrieren, die eventuell im Raum stehen, etwas runterzukurbeln, dass man eben nicht so diese ersten Anlaufschwierigkeiten hat, wenn man neu da ist. Wen spreche ich an? Wen darf ich vielleicht auch überhaupt ansprechen? Und alle anderen wiederum kennen sich eben schon, scheinen ein Kern zu sein, wo vielleicht kein Platz für was Neues ist, was nicht unbedingt so ist, nicht? Das kennen vielleicht auch viele, die hier zuhören, wenn sie ins erste Semester starten und man irgendwie sich wieder wie in der ersten Klasse fühlt. Also so, ich weiß, mir ging das auf jeden Fall so, obwohl ich jetzt ja körperlich dann nicht kleiner bin. In der Schule war das ja auch noch so an die Körpergröße gekoppelt, dass man wirklich das Gefühl hat, ich bin jetzt hier auch die kleinere Person. Fühlt man sich so völlig neu und muss sich auch irgendwie erstmal neu finden und neu aufstellen. Und den einen gelingt das sehr gut, weil sie auch einfach vielleicht outgoing sind, und anderen gelingt es nicht unbedingt so gut. Und die muss man vielleicht aktiver an die Hand nehmen oder eben Strukturen schaffen, wo es dann niedrigschwelliger einfach möglich ist, diese Erfahrungen zu machen. Und Stichwort Karrierewege, das war ja sozusagen auch ursprünglich die Intention, mit dem Start dieses Podcasts zu zeigen, wie sieht Forschung überhaupt aus, wenn man genauer hinschaut, oder wo können eben Forschungskarrieren hingehen. Oder im letzten Jahr, wenn Leute sagen, Promotion schön und gut, aber ich möchte einfach nicht weiter in der Forschung, in der Wissenschaft tätig sein. Ich möchte trotzdem weiter forschen und ich möchte daraus etwas schaffen. Ich möchte damit auf andere Ebene sozusagen weitermachen, und um so ein bisschen zu zeigen, was ist da überhaupt alles möglich. Also am Ende ja sehr vielfältig. Und auch wenn ich hier das ein oder andere Mal habe lauten lassen, dass ich nichts in diesem Bereich studiert habe, war das auch Bestandteil meines ersten Semesters, sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen, was kann man am Ende mit diesem Studium überhaupt alles werden, um einfach eine Orientierung zu geben, weil so, so viele Leute nach dem Abitur noch gar nicht so weit sind, sagen zu können, oh, ich werde definitiv das, sondern eigentlich noch in so einer Schwebe sind von, oh, das hat mir in der Schule ganz gut gefallen, vielleicht könnte das ja passen, oder das sind vielleicht auch Berufe, von denen habe ich schon ganz oft gehört, und dann sind häufig so Berufe wie Lehramt, Medizin, Jura, so das Naheliegende, weil das einfach sehr bekannt und populär ist und dann teilweise auch gar nicht unbedingt klar ist, was gibt es eigentlich noch alles. Das fand ich so beeindruckend, als ich mich durch das Studienangebot meiner Uni gescrollt habe und dachte, das ist ja verrückt, davon habe ich noch nie gehört. Und da ist es eben genau an der Stelle ja auch so wichtig, schon an den Schulen den richtigen Schritt zu gehen und zu sagen, das und das und das und das gibt es eben auch. Und mit den Fertigkeiten kann man eben nicht nur das vielleicht werden, sondern links und rechts kann man auch mal schauen. Ja, ich finde dieses Thema, ich finde es immer sehr interessant, gerade dieser Sprung zu, man macht sich Gedanken, wie man eine Zielgruppe erreicht, und dann eben zu gucken, was interessiert denn die Zielgruppe tatsächlich und womit kann man das Interesse eben wecken. Also das ist nicht immer eins zu eins das Gleiche. Das eine ist eine Annahme und das andere ist dann die Realität. Oh, Molin, du wolltest das sagen, unbedingt.
Ja, ich wollte aber auch gerade sagen, dass wenn man das aus der eigenen Bubble heraus organisiert, wenn es 4 OrganisatorInnen interessiert, dann ist die Chance trotzdem auch da, dass 20 weitere Menschen Lust darauf haben. Und ich glaube, wir können auch nicht immer jeden erreichen mit unserem Angebot.
Ja.
Aber ich glaube, das ist schon wichtig, da aus der eigenen Perspektive heraus was zu organisieren, was einem selber auch Spaß macht. Also ich glaube, Organisation macht nur Sinn, wenn man selber mit Enthusiasmus daran geht. Und ich glaube, dann kann man auch nur anstecken. Also die Analyse der Zielgruppe wird bisschen fallen gelassen, weil wir selbst unsere eigene Zielgruppe auch in Teilen darstellen.
Ja.
Und natürlich auch, was im Team bei uns zum Beispiel sehr viele Leute aus ganz Deutschland verteilt haben. Sprich, wir haben schon eine gute Abdeckung von Dingen, die in der Uni oder an der Hochschule doziert werden oder unterrichtet werden. Und entsprechend glaube ich, dass in dem Fall auch gut ist, wenn man die eigene Zielgruppe selbst darstellt.
Total. Also ich sage das relativ häufig, dass wenn man Leute hat, die einfach selber für ihre Themen brennen, sie natürlich auch gut Leute damit anstecken können, alleine schon, weil da so viel Enthusiasmus ist und so viel Begeisterung für die Sachen da ist.
Ja, das möchte ich gerne auch nochmal mit unterstützen, weil ich auch denke, genau das ist eigentlich das Beste, so habe ich es auch empfunden, als ich halt aktiv war in der Hochschulgruppe, dass man da einen Rahmen hatte, um was zu machen, wo man sagt, ey, das habe ich einfach voll Bock drauf, das möchte ich schon lange mal sehen. Also ich persönlich komme aus dem hohen Norden von der Ostseeküste und habe dann eine Exkursion an die Ostseeküste organisiert. Und obwohl ich aus der Gegend komme, war ich selber noch nicht dort und ich wollte einfach mal hin. Und ich hatte ja auch, wie gesagt, mit den anderen Studierenden aus der ETG viel Kontakt. Wir sind ja Freunde geworden und die wollten natürlich auch mal wissen, wo komme ich her. Und dann habe ich gesagt, okay, also wisst ihr was, ich mache jetzt hier mal eine Exkursion und wir können verschiedene Firmen besuchen, also wir haben auch die Peenewerft besucht und hat einfach Lust gemacht zu schauen, ich zeige denen auch mal, sag mal, meine Heimat.
Aha.
Und sehe aber gleichzeitig auch Aspekte von meiner Heimat, die ich selbst nicht kenne. Und dementsprechend, glaube ich, ist dann auch einfach der Funken übergesprungen. Also es ist immer ganz gut, wenn man das macht, weil man selber auch sagt, darauf habe ich Lust drauf. Und wenn man, ich glaube, es macht keinen Sinn, was zu organisieren, wo man selber denkt, von wegen, boah, da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, aber wahrscheinlich gefällt es den anderen. Und dann schleppt man sich selbst schon dahin und ich glaube, das färbt einfach ab.
Würdet ihr denn sagen, dass das was ist, wo die Struktur gegeben ist, dass ihr diese Zeit, also du warst ja auch in der Hochschulgruppe aktiv, hattest du Zeit, wurde dir das sozusagen eingeräumt, dich dahingehend zu engagieren? Also auch das erlebe ich durchaus mal mehr, mal weniger, dass Leute neben ihrem Studium, neben ihrer Promotion die Zeit eingeräumt bekommen, sich quasi zu engagieren.
Nee, also eingeräumt bekommen habe ich sie nicht. Das musste ich irgendwie selber integrieren.
Mhm. Ja, ich kenne das aus dem Bereich Wissenschaftskommunikation oder viele kennen das vielleicht auch als Outreach, dass da immer mehr passiert, da vielleicht auch Fortbildungen und Workshops immer mehr kommen, weil man eben sagt, Forschung muss noch mehr in die Gesellschaft gehen, aber auf der anderen Seite halt auch einfach eine Zeitproblematik da ist. Also die Hauptanstellung ist Forschung oder auch die Lehre, die vielleicht an den Hochschulen damit einhergeht. Und dann muss man irgendwie schauen, wie man das unter einen Hut bekommt. Und häufig ist es dann gerade bei den Leuten im Studium oder in der Promotion so, dass es die eigene Freizeit ist. Das ist ja quasi Leidenschaft dann. Dann ist das eben das ausgewählte Hobby, was man dann eben macht.
Absolut.
Carsten?
Genau, das sah man ja ganz gut. Wie viel Zeit wird eingeräumt? Ist das meine Freizeit? Natürlich bringe ich meine eigene Zeit rein. Ja, was Katrin gesagt hat, daran sieht man ja sehr gut. Wir müssen als DGBMT und als VDE, aber auch als Universitäten die Randbedingungen schaffen, dass man sich ehrenamtlich engagieren kann. Und natürlich bringt man seine eigene Freizeit in die Sache hinein. Ja. Aber, und das war ja auch toll, wie Katrin das lebhaft geschildert hat, sie hat eine Exkursion organisiert, wo sie selber Lust drauf hatte, wo sie einen Mehrwert für sich bekommen hat. Also ich picke mir natürlich die Persönlichkeiten heraus oder die Unternehmen, wo ich sonst nie selber einen Einblick erhalten würde. Ja, habe CEOs kennengelernt von Medizintechnikunternehmen, war in Produktionen von Unternehmen, wo ich nie sonst reingekommen wäre. Natürlich engagiere ich mich, organisiere das, bringe meine Freizeit ein, habe aber selber dann auch einen Mehrwert an der Sache. Und das ist das auch, was ich eingangs sagte, das ist so ein Wechselspiel. Ich gebe was rein, aber erhalte dafür auch was. Und das ist so, denke ich, für ehrenamtliches Engagement dann auch der Benefit.
Ja, aber es ist und bleibt halt so, wie Carsten sagt, ehrenamtlich. Das heißt, man macht's on top. Natürlich hat sich jetzt einiges geändert, also im Vergleich zu den Zeiten, als ich studiert habe, das ist ja schon einige Jährchen her, da ist jetzt das Thema Öffentlichkeitsarbeit und dass man also die Wissenschaft nicht in diesem weißen Elfenbeinturm bleibt, das ist ja viel bewusster geworden und deshalb wird das auch mehr unterstützt. Ich weiß allerdings nicht, ich hatte häufig das so mitgekriegt, dass diese Umstellung auf dieses Bachelor-Master-System statt dem Diplomsystem, das wir damals so hatten, also da sieht man mal, wie alt ich schon bin, dass das schon noch ein bisschen den Zeitdruck für Studierende erhöht hat.
Mhm.
Früher hatte man im Hauptstudium halt irgendwie mehr Zeit und mehr Freiheit. Und jetzt ist es irgendwie strukturierter.
Ich habe da auch gemerkt, es ist auf jeden Fall sehr strukturiert. Es ist nicht so, dass ich mein Studium in Regelzeit gemacht habe. Das ist leider nicht passiert. Das heißt leider, ich finde es super. Ich glaube einfach, dass das genau das ist, was auch Unternehmen und Arbeitgeber eigentlich immer auch gerne sehen. Also niemand hat mich jemals gefragt, warum war dein Studium 2 Jahre länger und hat dann die Antwort, ich habe mich total engagiert, nicht akzeptiert. Das ist noch nie passiert und ich glaube, das ist eigentlich das, was so ein Profil eigentlich erweitert. Und es ist zwar Freizeit, es muss Spaß machen, es ist on top. Und in der Uni hat es jetzt auch keinen Stress gegeben, weil zumindest unsere Uni damals dieses ehrenamtliche Engagement auch gegebenenfalls für weitere Semester hätte anrechnen lassen. Also wir hätten da keinen Zeitstress bekommen, weil wir aktiv waren. Also das war tatsächlich bei uns jetzt nicht erwünscht, aber auch nicht, dass uns da jetzt Steine in den Weg gelegt worden wären, würde ich so zusammenfassen.
Ja, auch aus Sicht der Lehrende. Wir haben auch Konstrukte, um das, sag ich mal, mit anrechnen zu können im Studium, damit die Studierenden da, sag ich mal, doch irgendwo so einen Zeitfreiraum für die Zeit gestellt kriegen. Aber das ist auch etwas, was nicht in jedem Studiengang funktioniert. Das ist leider bei uns, zumindest an der Hochschule, noch nicht bei allen Studiengängen konsequent anwendbar.
Mhm. Ja, also wahrscheinlich ist es einmal ein Schritt, hätte ich jetzt gedacht, Marlin, so wie du das beschreibst, das ist natürlich total, klingt super sinnvoll und schlüssig, aber ist wahrscheinlich auch etwas, wo man einfach sensibilisieren muss. Also, dass man den jungen Menschen dahingehend auch Angst nehmen kann, indem man sagt, jede Lebenserfahrung dahingehend schärft dich in deinem beruflichen Profil und macht dich vielleicht sogar attraktiver, selbst wenn dann die Regelstudienzeit länger ist. Ich kenne das ganz viel auch aus Promotionen, dass es teilweise absolut unrealistisch ist, vorgesehene Promotionszeiten einzuhalten, einfach weil schon in der Promotionszeit eventuell Überschneidungen mit der Wirtschaft stattfinden oder in großen Forschungszusammenschlüssen doch noch ein oder zwei Projekte mehr stattfinden, die ja eine Person als wissenschaftliche Person schärfen und spannend machen, auf dem Papier aber dann irgendwie 2 Jahre mehr erstmal stehen. Und ich glaube, dass es vielleicht erstmal schon ängstigt, wenn man das eben nicht genauso kommuniziert bekommt, dass da gar keine Angst im Raum sein muss. Katrin, jetzt wolltest du noch mal was dazu sagen.
Ich wollte dich aber nicht unterbrechen, also so dringend ist das nicht.
Nee, alles gut, kannst du gerne machen.
Ja, aus der Studierendenberatung merke ich halt auch viel, was, sag ich mal, Sorgen bei Studierenden sind. Und man muss natürlich auch noch im Hinterkopf behalten, dass es auch Studierende gibt, die ihr Studium selbst finanzieren oder über BAföG finanzieren. Da ist zwar nicht dieser Zeitdruck da, dass, sag ich mal, der Arbeitgeber später nachfragt, warum hast denn du da ein Semester länger gebraucht oder so. Aber das BAföG-Amt fragt nach, die sind aber damit schnell auch zufriedenzustellen, dass man halt Engagement gezeigt hat. Also das ist schon ein Grund, was das BAföG-Amt auch akzeptiert. Aber das wissen nicht alle Studierenden. Und gerade jetzt auch Studierende, die sich komplett selbst finanzieren müssen, die haben natürlich einen ganz anderen Zeitdruck mit dahinter. Muss man einfach mal mit sagen und fairerweise auch ja zugestehen. Denn ja, nicht jeder hat jetzt, sag mal, die Eltern, die das komplett finanzieren können und die das auch problemlos 1 oder 2 Jahre länger finanzieren können. Muss man einfach mal mit sagen. Und ich glaube, das ist was, wo es auch hilft, wenn auch Hochschulen vielleicht dazu Informationsmaterial haben. Das kann dann zum Beispiel beim BAföG-Amt angerechnet werden für eine Verlängerung. Weil es ist halt so, dass, also bei uns damals zur Diplomzeit hat, glaube ich, niemand in 10 Semestern das Elektrotechnikstudium abgeschlossen. War ganz selten. Ich habe fast alle länger gebraucht.
Gibt es denn dahingehend irgendwie Strukturen oder auch schon Ideen, dass man irgendwie sagt, gerade die Leute, die sich in ihrem Studium schon derartig engagieren, da gibt es irgendwie einen Topf, wo zumindest kleinere Fördersummen mit rausgegeben werden oder, weil es scheint ja auf jeden Fall etwas zu sein, wo ihr, also das sehen immer oder hören natürlich unsere ZuhörerInnen nicht, aber hier wurde gerade ganz fleißig auch genickt, zustimmend zu Katrin. Das heißt, es ist quasi eine Herausforderung, die ja bekannt ist. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken?
Ja, punktuell haben wir natürlich Sachen, dass man dann auch einzelne Aktivitäten auch im Rahmen eines Hiwi-Jobs oder solche Themen abgebildet hat. Ja, das ist nicht der Regelfall, aber einzelne Themen haben wir auch schon gehabt, dass man das dann auch honoriert hat, einzelne Arbeiten oder in Kombinationen. Aber es ist nicht der Regelfall und ja, man muss natürlich die Balance finden, je nachdem, wie auch seine Situation ist, mit den Bedingungen.
Ja, jetzt nochmal meinen anderen Gedanken wieder zurückbringend hier. Katrin, wie gesagt, du hast mich gar nicht unterbrochen, aber ich fand es ganz spannend, dass du eben sagst, es gibt auch die Möglichkeiten, sich Dinge anrechnen zu lassen. Ich kenne das hier aus der Uni Kiel beispielsweise. Da haben die Menschen in ihrer Promotion die Möglichkeiten, zusätzliche Zertifikate beispielsweise zu erlangen, die sie dann wiederum bei potenziellen Bewerbungen nach der Promotion auch mit dazulegen können, um zu zeigen, hier im Bereich Wissenschaftskommunikation habe ich mein Profil geschärft. Und ich kenne tatsächlich einige, die nach ihrer Promotion dann in dem Bereich Wissenschaftskommunikation eher beruflich verankert sind und es quasi nur dadurch möglich ist. Also das ist natürlich dann schon mal ein erster guter und ich glaube sehr wichtiger Schritt zu sagen, auch wenn das in der Freizeit stattfindet, sehen wir das und geben eine gewisse, ich sage immer auch eine Wertschätzung, also so ein Bewertungspunktesystem hat natürlich vielleicht auf den allerersten Blick nicht sofort was mit Wertschätzung zu tun, aber es ist ja trotzdem eine Form von Anerkennung einer Zusatzleistung und dementsprechend auch eine Sichtbarkeit dessen, was dort Menschen machen, über dem normalen Studienverlauf hinaus. Von daher finde ich das schon dann schön zu sagen, es gibt die Möglichkeit, Punkte zu bekommen und das ist eine Form unserer Wertschätzungskommunikation dahingehend. Das wollte ich nochmal sagen. So, jetzt haben wir schon Herausforderungen angesprochen, obwohl wir doch Herausforderungen erst in der zweiten Folge ansprechen wollten. Von daher würde ich sagen, wahrscheinlich sind da draußen jetzt 2, 3 junge ZuhörerInnen, die sich denken, ja, was gibt's denn jetzt aber nun wirklich? Wir haben jetzt das junge Forum kennengelernt, okay, Hochschulgruppen, ja. Was gibt es für Möglichkeiten? Also natürlich musste ich auch an explizite Leistungsförderung denken. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Jugend forscht denke, da werden natürlich auch schon Leute in den Schulen abgeholt, die sich über vielleicht den normalen Unterricht eben dafür interessieren und zu Hause das erste Basteln anfängt. Carsten, vielleicht magst du uns nochmal mit auf die Reise nehmen und zeigst uns, was es so für Möglichkeiten gibt. Und dann schauen wir mal, dass die anderen so nach und nach ergänzen.
Tatsächlich sind ja so die 3 Bereiche oder 4 Bereiche für Schülerinnen, Schüler im Studium, in der Young Professional Zeit, ob nun im akademischen oder im industriellen Umfeld oder in einem klinischen Umfeld. Das sind ja so die großen Phasen. Im Bereich der Schüler haben wir punktuell einige Sachen probiert in der Vergangenheit. Wir sind auch schon mit dem VDE, aber auch DGBMT an Schulen gegangen. Wir haben zum Beispiel eine kleine Software, unser Fachausschuss Aus- und Weiterbildung, entwickelt, was die Herzfunktionalität erklärt. Wir haben im VDE eine Nachwuchsaktivität, die nennt sich Invented Chip, ja, wo also die Schüler und Schülerinnen selber einen integrierten Schaltkreis entwickeln. Das hatte bis jetzt noch keine medizintechnische Fragestellung, haben wir aber durchaus auch schon diskutiert. Wir gehen an Schulen, da schon früh anzusetzen, aber bestimmt können wir da auch noch mehr machen. Da bin ich überzeugt. Dann für die Studierenden haben wir gerade Formate diskutiert, also wie das Junge Forum, auch andere punktuelle Themen, also auf der Tagung selber. Da kann bestimmt dann Morlin noch mal ein bisschen später was berichten, was wir da alles schon Tolles gemacht haben. Wir haben aber auch Preise, Nachwuchspreise. Den Klee-Preis, den Klee-Nachwuchspreis der Stiftung Klee, wo wir also ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeiten prämieren. Und wir wollen natürlich auch immer wieder darstellen, ja, auch die etablierten Strukturen, die wir in der DGBMT haben, die sind offen. Ja, wir bieten immer wieder die Möglichkeit, Nachwuchs in unsere Themen zu integrieren. Und ich glaube, da müssen wir auch ansetzen, das auch immer wieder zu kommunizieren, weil so eine große Hürde besteht. Ja, also wir haben sogenannte Fachausschüsse, also Expertengremien. Und die sind natürlich offen, dass dort jeder mitmachen kann, reinschnuppern kann, herzlich willkommen ist, seine Ideen einbringen kann. Aber das müssen wir immer wieder kommunizieren und auch überlegen, wie wir das antriggern. Ja, und dann für die Young Professionals ist natürlich eine schwierige Frage. Da können wir bestimmt dann später auch nochmal reingehen. Was bieten wir dann Leuten, die dann im Berufsleben sind? Ja, besonders denen, die ja nicht den akademischen Weg gehen, sondern in ein Unternehmen, in einem Medizintechnikunternehmen einsteigen oder in einem klinischen Umfeld arbeiten. Da haben wir Sachen auch in den letzten Jahren ausprobiert, aber denke ich, da gibt es auch noch Potenzial.
Ja. Ja. Morlin, jetzt hat Carsten gesagt, da kannst du uns doch bestimmt ein bisschen mehr zu erzählen. Dann mach das doch mal gerne.
Ja, also wir haben die letzten Jahre immer sehr viel versucht, nicht nur das Junge Forum BMT am Vortag der Tagung mit Programmen zu bestücken, sondern auch auf der Medizintechnik-Tagung, also der deutschen BMT-Tagung, da Programm auf der Tagung parallel anzubieten. Und das waren natürlich auch Dinge, die manchmal Richtung, wie vorhin schon angesprochen, Berufswege aufzeigen gingen. Es gab aber auch schon zum Beispiel das Junge Forum trifft alte Hasen. Das gab es bislang jedes Jahr. Da geht es um den Austausch zwischen den jungen Leuten und einem erfahrenen, weisen Hasen. Also nicht alt im Sinne von alt, sondern wirklich einfach aus der Erfahrung, aus der Medizintechnik heraus. Gerade weil die Medizintechnik natürlich auch ein Feld ist, da lernen wir doch Leute kennen, die jetzt vielleicht in Pension sind, die waren aber von Anfang an bei einer Entwicklung dabei. Das ist natürlich so, kann man schwer vergleichen, den Erfinder des Autos. den könnte man jetzt nicht mehr auf einer Tagung in einem Austausch mit jungen Menschen bringen. In der Medizintechnikwelt ist das halt noch möglich. Und diese Energie und dieser Enthusiasmus und dieser Blick auf die Entwicklung der letzten 60 Jahre, 70 Jahre teilweise, ist was, was wir Jungen vielleicht gar nicht so greifen können. Es ist unglaublich faszinierend und nimmt einen unglaublich mit. Und das sind diese Veranstaltungsformate, die wir eben explizit für Studierende und ja auch Young Professionals anbieten wollen. Aber auch gerade eben dieser Sprung in das Berufsleben, den Carsten gerade angesprochen hat, das ist natürlich immer eine schwierige Sache. Viele Leute wechseln die Stadt, da muss man sich selbst erstmal wieder finden, hat dann auch nicht mehr vielleicht die Hochschulgruppe, die man kannte und liebte um sich herum. Und genau da ist es natürlich schön, wenn wir da auch da überregional Netzwerk bieten können. Und zum Beispiel diese mitarbeitenden Fachausschüssen, wenn man dann nämlich im Beruf in einer gewissen Disziplin dann ist oder in einem gewissen Schwerpunkt, kann man sich auch viel schöner einbringen, weil man eben dann auch schon weiß, welchem Fachausschuss könnte ich mich zugehörig fühlen aufgrund meiner ja, beruflichen Fokuspunkte. Und wir haben da versucht, ein ganz großes Q&A zu machen, haben da halt eben versucht, da mal darzustellen, wie einfach es sein kann und dass die Hemmschwellen gar nicht so hoch sein müssen. Weil alle Menschen, die in diesen Fachausschüssen sitzen, unglaublich nett sind und sich auch freuen, wenn man sich engagieren möchte. Was natürlich auf einer Homepage schwer darzustellen ist. Also wir versuchen da auch ganz viel über die Kommunikation zu gehen.
Ja, das stimmt natürlich. Also am besten ist es, wenn man euch dann quasi dort vor Ort kennenlernt. Aber das bedeutet natürlich auch, dass ihr schon die erreicht habt, die dann den Mut haben, dorthin zu kommen. Und dem geht so vor, dass man gar nicht weiß, wie viele hätten wir vielleicht erreichen können. Jetzt ist es vielleicht die Website, keine Ahnung. Morgen ist es vielleicht der mutige Schritt auf Social Media, man weiß es nicht. Sag mal, das Thema ist natürlich schwierig. Viele Social Media Kanäle stehen auch für eine sehr unseriöse Art der Kommunikation. Auf der anderen Seite ist dann so ein bisschen das Abwägen, wie will ich eine Zielgruppe ansprechen, wie möchte ich kommunizieren und muss ich mich nicht dahingehend darauf auch irgendwo einlassen und das dann auf ja, zielgruppenspezifisch quasi schaffen. Aber da deckt ihr natürlich, also wenn ich das so höre, von Schule bis Young Professional, auch wenn man sagt, das ist Nachwuchs, das ist schon eine große Zielgruppenspanne alleine. Also alleine das ist schon nicht mehr ein und dieselbe Kommunikation. Die einen vielleicht über Social Media, die anderen aber eher über eine Website oder über vielleicht sogar das Rundschreiben per Mail noch. Also das ist natürlich auch einfach herausfordernd, in dieser zielgruppenspezifischen Ansprache da alle gut mit abdecken zu können. Das ist natürlich schon spannend. Aber wie gesagt, mit den Lösungen, das schauen wir uns ja in der nächsten Folge mal an. Katrin, du wolltest da gerne auch noch mal was zu ergänzen.
Ja, ich wollte einfach auf die Regionalgruppen hinweisen. Also der VDE hat ja Regionalgruppen über Deutschland verteilt und da gibt es auch ganz viele Aktionen. Da können, also dafür muss man nicht Professional sein, also da dürfen genauso Young Professionals und eigentlich, sag mal, jeder, soweit ich weiß, mitmachen. Also gibt es auch Exkursionen und ähnliche Sachen. Es ist natürlich ganz unterschiedlich, was die Regionalgruppen jetzt an Veranstaltungen haben, aber soweit ich das weiß, vielleicht kann Carsten dazu mehr sagen, sind auch die quasi öffentlich und es ist nicht zwingend immer notwendig, bei allen, zumindest nicht für alle Veranstaltungen, dass man auch VDE-Mitglied ist. Also auch da kann man reinschnuppern.
Genau, dem ist so. Ja, also freuen uns natürlich auch dann, wenn Studierende Mitglied werden, aber die Veranstaltungen sind offen und gerade auch, um mal reinzuschnuppern und mitzumachen. Das gilt auch übrigens für unsere Fachgruppen in der Gesellschaft. Ja, da ist jeder herzlich willkommen. Natürlich, wenn man so ein tolles Angebot entwickelt, freuen wir uns natürlich auch über Mitglieder, aber das ist erstmal offen. Und vielleicht noch drei Sachen erwähnt. Wir haben tolle Angebote entwickelt. Das beste Beispiel ist ja auch der Podcast, aber auch die Nacht der Biosignale, die letztes Jahr das erste Mal stattfand. Ihr hattet ja auch berichtet darüber. Das sind natürlich auch tolle Formate, die gerade auch junge Leute ansprechen. Und zum Beispiel, was mein Lieblingsbeispiel auch ist, wir haben eine tolle Webseite www.bmt-ausbildung.de, wo alle Studiengänge der Biomedizintechnik verzeichnet sind. Ein Riesenfundus, was der Fachausschuss Aus- und Weiterbildung auf die Beine gestellt hat. Und dieses Angebot, sich da in dem Dschungel der Studiengänge zurechtzufinden, ich glaube, da müssen wir auch noch mehr das publik machen und unsere Angebote da sichtbar machen.
Ja, total. Also ich werde es auf jeden Fall schon mal in die Shownotes packen.
Toll. Ja.
Von daher haben die ZuhörerInnen hier natürlich die Möglichkeit, das dann ganz, ganz schnell sich angucken zu können. Aber wir können natürlich gerne auch in der zweiten Folge einfach mal diskutieren, wie sowas aussehen kann. Wie kann man solche Dinge vielleicht in eine breitere Kommunikation tragen, in eine größere Sichtbarkeit? Was habt ihr da für Ideen? Katrin, ich habe noch eine Frage, die mir sozusagen auf der Seele brennt. Und zwar hast du ja erzählt, dass du großes Glück hattest mit deiner ersten Hochschulgruppe und dass das sozusagen deine Inspiration war, dein Startpunkt. Ich weiß jetzt, dass du versuchst, an deinem jetzigen Standpunkt auch eine Hochschulgruppe ins Leben zu rufen. Und mich interessiert natürlich gerade so in diesem Punkt der aktiven Planung, was sind Dinge, die du mit berücksichtigst? Wo muss man vielleicht eher drauf achten? Was hast du dir einfach vorgestellt? Was ist vielleicht jetzt doch ein Tick herausfordernder? Wie geht das so voran? Weil es ja noch so sozusagen total frisch ist.
Ja, es ist in der Tat ganz frisch. Und wir haben bei uns an der Hochschule Furtwang noch eine Besonderheit. Wir haben verschiedene Standorte. Also auch die Ingenieurwissenschaften sind bei uns an drei verschiedenen Standorten platziert und zwischen den Standorten ist eine Fahrzeit von etwa einer Stunde. Das heißt, also, es ist schon etwas schwierig, da von A nach B zu kommen. Wir wollen das natürlich ein Angebot machen, eine VDE-Hochschulgruppe, die standortübergreifend ist. Also wir sind halt am Starten mit einer VDE-Hochschulgruppe. Mein einer Kollege ist jetzt leider gerade in Pension gegangen, der vorher bei uns die Regionalvertretung gemacht hat. Von dem übernehme ich das jetzt. Ich freue mich sehr, dass ich meinen Kollegen Gerd Kirchner mit dazu motivieren konnte, sich auch mit zu beteiligen. Das heißt, wir wollen beide zusammen diese Hochschulgruppe unterstützen und ins Leben rufen. Ist immer ganz gut, wenn man zu zweit ist, weil ich jetzt leider im letzten Semester auch krankheitsbedingt einen längeren Ausfall hatte. Deshalb ist im letzten Semester, ehrlich gesagt, sehr wenig passiert bei mir, weil ich da einfach, wie gesagt, gesundheitlich beeinträchtigt war. Ich finde es aber auch immer eine Bereicherung, wenn man zu zweit macht, weil ich finde, das macht doch immer viel mehr Spaß. Also da bin ich total froh, dass das geklappt hat. Er unterrichtet auch an einem anderen Standort als ich. Das heißt, auch das Standortproblem kriegen wir damit ein bisschen überbrückt. Er unterrichtet auch in Furtwang. Also ich bin zurzeit halt nur in Furtwang. Ich war früher auch in den Standorten in Schwenning. Mit dem Unterrichten bin ich aber aktuell nicht. Kommt vielleicht wieder. Werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. So, jetzt habe ich einen Teil von deinen Fragen, glaube ich, total vergessen. Was hast du noch an Fragen dazu?
Gar nicht so schlimm. Also ich dachte mir, es ist vielleicht ganz interessant für unsere ZuhörerInnen, mal so in die Praxis einblicken zu dürfen. Wie sieht sowas aus, wenn sowas ins Leben gerufen wird? Also vielleicht denken quasi alle, eine Hochschulgruppe muss es doch überall schon geben. Jetzt quasi wird ja hier klar, nee, nicht unbedingt. Du hast jetzt natürlich tolle erste Erfahrungen sammeln dürfen und bist jetzt in der vielleicht ja sogar luxuriösen Situation, eine Hochschulgruppe ins Leben zu rufen, die von dir inspiriert losstarten kann. Und mich interessiert natürlich, was hat man dann so im Kopf, was berücksichtigt man, worauf kommt es an, was ist aber vielleicht auch einfach herausfordernd?
Ja, was halt noch wichtig ist, wir hatten das vorher auch schon mal, dass man ja nicht in Konkurrenz ist zu anderen Veranstaltung. Also ich merke, dass die Studierenden das zum Teil durchaus so empfinden und meinen, nee, ich kann mich jetzt nicht bei euch mit engagieren, weil ich bin ja schon in der Fachschaft. Mhm. Und wir haben recht viel mit Referaten bei uns an der Hochschule, wo die Studierenden sagen, ja, ich mache aber doch schon das und das. Ja und? Du kannst das doch auch mit VDE machen, das ist doch überhaupt kein Problem. Also das ist immer mehr so was, was in den Köpfen von den Studierenden zum Teil drin ist, dass sie sagen von wegen, ja, aber ich mache schon das eine, dann kann ich doch jetzt nicht das andere machen. Und das ist aber so eine Herausforderung, die ich da jetzt erlebt habe und die wir, wie gesagt, versuchen wollen auch zu lösen, aber wir haben die Lösung noch nicht. Ja, und natürlich geht es auch immer darum, was hat man für Rahmenbedingungen an der Hochschule. Also wir hatten jetzt vor einem Jahr einen Hackerangriff und das ist natürlich dann auch, sind einfach alle total beschäftigt mit gewesen. Das waren also wirklich schwierige Zeiten, um was zu starten. Ja, grundsätzlich hatten wir gemerkt, in Corona-Zeiten ist halt das soziale Leben in Furtwang, das vorher halt schon sehr, sehr stark war, weil Furtwang ist halt eine relativ kleine Stadt im Schwarzwald, die wirklich ein sehr aktives Studentenleben hatte, einfach aufgrund des Engagements der Studierenden. Wir haben so einen Spruch, Furtwang ist das, was du daraus machst. Und das ist natürlich schon etwas, was ganz toll ist. Aber mit Corona ist das halt alles ziemlich eingeschlafen. Hm. Dann haben wir uns jetzt auch darum bemüht, dass wir da eben neue Aktionen machen, dass wir die Studierenden einfach wieder erreichen, dass sie sich wieder trauen, sich zu engagieren, wie wir studentisches Leben zurückkriegen. genau in diese Zeit fiel jetzt auch diese VDE-Hochschulgruppengründung und was mir jetzt halt von Studierenden berichtet wurde, dass jetzt irgendwie seit kurzem, so seit knapp einem Jahr, ganz viele Sachen plötzlich wieder da sind und die fast überfordert sind und gar nicht wissen, wo sollen sie jetzt zuerst hingehen. Sag mal so Sachen, die jetzt, sag mal, gesellschaftlich durch die Corona-Krise einfach, ich glaube, wir alle wissen, dass Corona viel Einfluss hatte und ja, jetzt aber, sag mal, alle auch langsam aus ihren Löchern wieder rauskommen und wir da sind. Und ich glaube, es ist trotzdem eine gute Zeit, um diese Hochschulgruppe zu starten und jetzt mit Leben zu befüllen. Und das ist jetzt so das, was wir jetzt eben versuchen anzustoßen.
Wahrscheinlich ist es so wie so häufig. Es gibt quasi nie die ideale Zeit für etwas und der Anfang hat immer irgendwo vielleicht die ein oder andere Herausforderung parat. Aber wenn der Anfang erstmal gemacht ist und es Schritt für Schritt geht. Aber Morlin, ich habe mich jetzt gerade gefragt, gibt es nicht auch sowas wie Tipps und Tricks aus anderen Hochschulgruppen oder Kooperationen, wo man einfach sagen kann, okay, wir planen hier gerade sowas, irgendwie das und das ist noch ein bisschen schwierig oder wir haben vielleicht auch noch gar nicht unbedingt die beste strukturelle Aufstellung, bräuchten dahingehend nochmal Unterstützung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es sowas gibt, oder?
Ja, also es gibt ja vor allem auch ein großes Netzwerk deutschlandweit, das durch viele, viele Hochschulgruppen vertreten ist und da eben auch viel Learning übertragen werden kann. Wir hatten früher immer Best-Practice-Wettbewerbe, die gibt es heute nicht mehr, aber man kann natürlich trotzdem noch sich viel abschauen bei anderen Hochschulgruppen. Wie läuft da eine Finanzierung ab? Wie machen die das? Wie sind die damals auf ihre Hochschule oder ihre Universität zugegangen, um beispielsweise einen Raum zu bekommen? Wen kann man dafür ansprechen? Sind das vielleicht besser die ProfessorInnen oder sind das vielleicht besser irgendwelche anderen Strukturen in der Universität oder der Hochschule? Genau solche Dinge. Wie oft kann man sich treffen? Was ist sinnvoll? Kann man nicht vielleicht sogar eine Exkursion zusammen planen? Eine Exkursion für 4 Menschen planen ist viel ineffizienter, als zu sagen, hey, ihr fahrt doch dahin, können wir mit 4 Leuten mitkommen? Können wir nicht unser Angebot erweitern? Und es passiert definitiv. Also auch Katrin hat es vorhin, glaube ich, kurz erwähnt, dass sie damals irgendwas mit Erlangen und Ulm gemeinsam gemacht haben. Wir hatten auch schon damals in Erlangen viel mit Würzburg zusammen und Schweinfurt. Und genau solche Veranstaltungen sind natürlich toll. Und wenn wir nach Norden, in Norden fahren, dann hat man auch mal eine Hochschulgruppe in Bremen besucht zum Beispiel. Das ist was, was man unglaublich gut von anderen auch lernen kann. Und die Hochschulgruppen können natürlich auch durch die großen Hochschulgruppen treffen. Das gibt es gerade einmal im Jahr oder zweimal sind es, glaube ich, inzwischen wieder nach Corona. Ist langsam wieder ins Rollen gekommen. Das heißt, es wird jetzt auch hochfrequenter werden. Da gibt es die großen HSG-Get-Togethers, heißen die. Da kommen dann Vertreterinnen aus den Hochschulgruppen zusammen und können sich austauschen. Und dann werden natürlich die Dinge besprochen, die Leute betreffen. Seien es jetzt Probleme, seien es jetzt tolle Tipps, seien es, ja, was auch gerade ansteht.
Und damit hättest du auch noch was für deine Shownotes, dass wir das auch mal benannt haben. VDE YoungNet, das ist die Nachwuchsorganisation des VDEs. Und da sind ja auch die ganzen Angebote verzeichnet. Kann ich also nur raten, da mal auch reinzuschauen, die Hochschulgruppen in seiner Region mal nachzuvollziehen. Was gibt es denn schon vor Ort?
Und wenn es keine gibt und man Lust hat, wo mitzufahren, dann kann man auch 20 Minuten zur nächsten Uni. Lasst euch nicht abschrecken von, das ist die Hochschulgruppe vom Nachbarort. Ja, was soll's? Die sind trotzdem froh, neue Leute kennenzulernen. Und man kann da mitkommen. Das ist nicht exklusiv. Also ich glaube, nichts, was der VDE oder DGBMT im Allgemeinen macht, ist exklusiv.
Ja.
Also exklusiv herausragend vielleicht und schön, aber nicht in der Teilnehmeransprache exklusiv. Mhm.
Und das ist auch das Schöne, dass man da einfach die Möglichkeit hat, wirklich so ganz andere Impulse immer wieder zu kriegen und ganz andere Sachen kennenzulernen.
Ja, also ich musste gerade an mein Auslandssemester denken. Und da war es auch so, dass quasi im Studium super viele Leute sich neu kennengelernt haben. Und ich war so dankbar für alle möglichen Angebote und ob es eine Fahrt dahin war oder dahin. Man hat immer wieder neue Leute kennengelernt und wenn ich mir jetzt vorstelle, das gibt es quasi so jedes Semester auch hier vor Ort bei mir, stelle ich mir das total, total wertvoll vor. Also dieser Austausch, junge Menschen kennenlernen, eigentlich ist das ja das, was ein Studium total spannend macht. Diese Zeit, in der man unfassbar viele Leute kennenlernen kann, wo man sich halt selber noch irgendwo findet und selber schärft und vielleicht dann aber ja auch andere Standorte kennenlernt, so wie mit dir, Katrin, und dann feststellt, okay, der gefällt mir sogar noch besser. Also da würde ich vielleicht sogar eher hin, da kann ich mir meine Forschungskarriere sogar vorstellen. Durch diesen Austausch passiert ja ganz, ganz viel. Ich kenne das hier häufig auch einfach, wenn es dann wirklich um Forschung geht, dass man sagt, durch so Kongresse oder Konferenzen wird interdisziplinäre Forschung sogar noch mal mehr angestoßen. Also raus aus dem eigenen Forschungsbereich mal blicken, vielleicht sein eigenes Fachvokabular mal ablegen, schauen, was gibt's denn noch da, was gibt's da? Ach Mensch, das könnte man doch auch irgendwie zusammenlegen und wo würden wir denn dann landen? Also an sich etwas super Befruchtendes, was aus meiner sehr jungen Perspektive erst in den letzten Jahren mehr und mehr und mehr geworden ist. Aber das liegt vielleicht auch an meinem Fachbereich, weil da ist interdisziplinäre Forschung immer noch manchmal so ein Oho. Das ist natürlich bei euch etwas anderes.
Also ich finde, das ist einfach per se in Medizintechnik immer so, weil in Medizintechnik kann man nie in seinem kleinen Kokon bleiben. Man muss immer gucken, wofür entwickle ich jetzt gerade irgendein Implantat oder irgendein anderes Gerät, diagnostisches System, was auch immer man gerade macht. Man muss immer gucken, wofür braucht man das? Man muss immer wieder schauen, wie funktioniert das im Körper? Was passiert da biologisch? Und deshalb muss man auch immer mit anderen Fachkollegen reden. Also für mich persönlich ist das sogar das, was mich an Medizintechnik so fasziniert, warum ich mich auf Medizintechnik spezialisiert habe.
Mhm. Ja, und ich habe auch nochmal nachgedacht, ja, was hat es, warum bin ich in dem VDE und in der DGBMT? Ja, genau wie Katrin das erzählt hat, wenn ich eine Fragestellung habe, so einen beliebigen Bereich, mittlerweile würde ich behaupten, ich kenne mindestens eine Person. Ja, wenn es um Implantate geht, den Arzt oder ihr hattet ja auch zahlreiche Teilnehmerinnen, Teilnehmer im Podcast, die kann man ansprechen. Ja, du hast gerade gesagt, ein Auslandssemester, ja, sind da so die kleinen Themen. Ich habe in einer Broschüre, von einer Tagungsbroschüre von Professor Niederlag nachgeschaut, da stand eine E-Mail-Adresse drin in den USA. Dann habe ich geschrieben, wäre nie durch die DGBMT, ohne die DGBMT passiert. Ich habe Freunde gefunden, mit denen man sich auch so außerhalb der Fachgesellschaft trifft. Ja, also das sind lauter solche Benefits, die man so jetzt erstmal nicht greift, die auch nicht direkt niederschreibbar sind, aber die das doch lebenswert machen und dann ja auch Freude bereiten, sich da zu engagieren.
Ja, ach, ich finde, das sind schöne Abschlussworte. Von daher hoffe ich, dass wir all unseren ZuhörerInnen da draußen ein bisschen mehr Durchblick durch bereits vorhandene Strukturen und Angebote geben konnten. Alles Genannte findet ihr in den Shownotes und könnt da gerne nochmal selber nachschauen und nachrecherchieren. Und das, was ich schon in den letzten Jahren immer gesagt habe, das ist natürlich heute ganz genauso. Wenn ihr also das Gefühl habt, ach Mensch, Morlin, dürfte ich dir nicht mal eine Mail schreiben? Ich habe doch eine Frage zum YoungNet. Dann bin ich mir sicher, ist das herzlich gerne willkommen, genauso bei Carsten und auch bei Katrin. Vielleicht hört ja jemand in Furtwangen zu und sagt, ach Katrin, unbedingt, ich helfe und unterstütze oder möchte Teil dieser Hochschulgruppe sein. Keine Scheu. Also das ist ja immer so das Erste, wo man denkt, darf ich denn jetzt wirklich kontaktieren? Unbedingt. Wenn ihr Anregungen habt, dann auch sehr, sehr gerne oder einfach Feedback. Oder wenn wir irgendwas noch in der nächsten Folge mit aufgreifen sollen, da noch Fragen im Raum sind, dann ist es auch, freuen wir uns, von euch zu hören. Ansonsten bedanke ich mich sehr, sehr herzlich, dass ihr heute da wart und euch hier die Zeit genommen habt. Folgt gerne sowohl der DGBMT als auch dem VDE auf allen möglichen Kanälen. Sie sind auf LinkedIn vertreten, auf Instagram vertreten, auch auf Facebook. Ihr findet sonst auch die Websites hier wieder in den Shownotes und könnt da eben nochmal rein recherchieren. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge, wo wir mal ein bisschen mehr in die Analyse gehen. Jetzt haben wir ja an sich sehr viel Positives gehört und wir haben hier natürlich auch drei Leute, die vor Engagement und Motivation fast übersprudeln, so scheint mir. Aber trotzdem gibt es natürlich Momente, wo man klar sagen muss, und Katrin hat es heute schon benannt, so super einfach ist es nicht immer und es gibt durchaus, ich fand das, was Katrin gesagt hat, klang schon ein wenig auch einfach nach einer gewissen strukturellen Benachteiligung, die teilweise im Raum ist. Und es gibt noch so die ein oder andere Sache, die ich auch gehört habe, warum vielleicht Leute sagen, nee, studiere ich nicht so gerne oder ist es vielleicht auch ein Stereotyp zu sagen, es ist eher ein Männerstudiengang, es sind nicht so viele Frauen. An sich würde ich sagen, habe ich inzwischen gehört, Biomedizin, da sind ganz, 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 ganz viele Frauen. Und ich glaube sogar inzwischen mehr, aber all das werdet ihr in der nächsten Folge, ihr werdet damit aufräumen und werdet mir quasi erzählen, wie der Stand ist und was für Herausforderungen aber trotzdem da sind, über die ihr nachgrübelt. Wir haben ja schon gesagt, Die zielgruppenspezifische Ansprache ist einfach sehr breit, Kommunikation dann durchaus auch etwas herausfordernder. Mal schauen, ob wir nicht gemeinsam da coole Sachen uns ergrübeln. Also ich freue mich auf in 14 Tagen und wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.